Ja, liebe Geschwister, es freut mich sehr, dass wir so hier heute wieder zusammen sein können. Ein Jahr keine ganzen Bibeltage. Und das, was wir in den letzten Monaten erlebt haben, lehrt uns so manches ganz sicher. Aber eine Sache möchte ich hier festhalten. Wir merken, dass es nicht immer selbstverständlich ist, dass wir uns versammeln können, um Gottes Wort zu studieren, um Gott anzubeten, um geistliche Gemeinschaft miteinander zu haben. Wir haben ganz, ganz lange Zeit war es völlig normal und das war auch sehr, sehr gut, es war ein sehr großes Geschenk. Aber jetzt lernen wir umso mehr, wie wertvoll das ist, weil es eben nicht mehr jederzeit geht, auch wenn wir uns das wünschen, dass es wieder jederzeit geht und ohne irgendwelche Einschränkungen. Aber so freuen wir uns jetzt ganz besonders, dass wir jetzt die letzten Kapitel des Matthäus-Evangeliums zusammen studieren können und dürfen. Der Einstieg in Kapitel 26, wo wir jetzt abheben werden, wenn wir es so nennen wollen, hat natürlich einen Gesamtrahmen. Und wenn Sie bei den letzten Bibeltagen anwesend waren, dann haben Sie das sicher noch völlig auf dem Schirm. Und das, wir haben ja noch diesen schönen Gesamtüberblick in der Mappe, können Sie das mal vor Augen führen. Aber ich möchte trotzdem ganz kurz zusammenfassen, wo der Text hier eigentlich beginnt. Was ist zuvor geschehen? Wenige Stunden vor dem Finale von Jesu irdischem Dienst. Jesus kommt mit den Seinen zusammen. Er offenbart, wer ihn verraten wird. Er setzt das Abendmahl ein, also er setzt die Erinnerung an das ein, was jetzt bald geschehen wird, was am nächsten Tag geschehen wird. Setzt er am Vorabend schon das Erinnerungsmahl zu ein. Und dann, wie wir in den Paralleltexten, vor allem im Johannesevangelium noch sehen, unterweist er seinen Jüngerkreis nochmal intensiv. Er bereitet sie vor auf das, was kommen wird. Er hilft ihnen, das Ganze geistlich einzuordnen. Er gibt ihnen das an die Hand, was jetzt besonders wichtig ist, für die nächsten Stunden, aber auch für die Zeit danach. Also die Zeit vor Gethsemane, wo wir jetzt einsteigen werden, war sehr geprägt von Lehre, von Unterweisung, von Zurüstung, von Vorbereitung seiner Elf. Und nun kommt der Ortswechsel, Gethsemane. Aber bevor wir anfangen wollen, möchte ich noch mal kurz beten. Und dann können wir direkt hier durchstarten. Herr Jesus Christus, vielen Dank über all die Dinge, die wir erfahren, über dein Leiden und dein Sterben und auch über deine Auferstehung. Herr, wir danken dir so sehr, dass du diesen Weg gegangen bist. Und wir danken dir auch, dass wir da so mit hineingenommen werden, dass wir vieles erfahren dürfen. Und Herr, bitte hilf uns, dass es nicht nur Informationen sind, sondern mach uns weise dadurch. Lass uns verstehen, was du getan hast und warum und welche Bedeutung das hat. Dass es für uns nicht normal wird, sondern dass wir uns das durch dein Wort vor Augen führen lassen und verstehen, wie sehr du uns liebst und verstehen, wie weit entfernt wir von dir waren, von uns aus. Ach Herr, bitte nimm uns jetzt mit hinein in diese Ereignisse und lass uns verstehen, wie dramatisch sie sind, auch im Hier und Heute. Amen. Amen. Gethsemane, wir müssen zunächst einmal kurz klären, das Was und Wo. Was und wo war Gethsemane? Wer mal eine Israelreise getan hat, hat ja durchaus Fragezeichen an den verschiedenen, mehr oder weniger historischen Orten. Ist das hier authentisch? Ist das hier glaubwürdig? Wir können erst einmal klären, Gethsemane war ein Grundstück in Matthäus 26 oder ein Garten, in Johannes 18 lesen wir das. Und Gethsemane bedeutet Kelter der Öle oder Ölkelter. Diese Informationen legen eine Olivenpflanzung mit einer Höhle oder Grotte schon mal sehr nah. Warum? Weil so eine Kelter in einer Grotte oder Höhle meist untergebracht war, erst recht auch in dieser Gegend. Jesu Weg an den Ölberg über den Winterbach Kidron spricht dafür, dass dieser Ort sich zumindest nah des heute als Garten Gethsemane bezeichneten Ortes befand. Also, ob es jetzt wirklich genau dort war, wissen wir nicht, ist für uns aber auch nicht so entscheidend. Aber ungefähr dort wird es geschehen sein. Das sagen uns einfach die biblischen Informationen über den Weg, den Jesus gegangen ist dorthin. Und auch die Überlieferungen der frühen Kirchengeschichte und archäologische Funde unterstützen diese These. Ungefähr dort, wo dieser Touristenort, dieser Gedenkort sich befindet, wird es gewesen sein. Und wir müssen uns jetzt noch einmal ein bisschen geistliche Geografie vor Augen führen. Das war natürlich kein Zufallsort, das war auch keine Notlösung, sondern Gethsemane sollte sein. Sollte sein als letzte Station vor der Verhaftung, beziehungsweise als Ort der Verhaftung auch. Aber die letzte kurze Zeit, bevor Jesus dann überliefert wird, soll dort geschehen. Warum dort? Zum einen am Fuß des Ölbergs. Der Ölberg, ein Ort, wo Jesus immer wieder übernachtet hat. Zum Beispiel in Lukas 22 können wir das lesen. Der Ölberg, dort, wo die Vorbereitungen zum Einzug am Palmsonntag stattgefunden haben, können wir in Matthäus 21 nachlesen. Und von wo aus der Einzug auch begann. Ja, natürlich der Ort der Ölbergrede und weiterhin Ort der Prophetengräber. Die Propheten, die eben diesen Christus angekündigt haben, die Gott gebraucht hat, um sein Volk vorzubereiten auf den Erlöser. Der Ort, an dem später die Himmelfahrt beginnt, Lukas 24. Und auch der Ort, an dem Christi Füße am Tag des Herrn stehen werden. Zacharja 14, Vers 4. Also, auf der einen Seite der Ölberg, ein sehr, sehr wichtiger Ort für Jesu Dienst, für die Vorbereitung seines Dienstes, für den Dienst selber und auch bis zum Abschluss seines irdischen Dienstes, ein ganz, ganz zentraler Ort. Und auf der anderen Seite der Blick auf den Tempel. Wenn ihr dort mal wart oder euch das vielleicht mal auf der Karte angesehen habt, dann seht ihr, der Tempelberg ist gegenüber. Vom Ölberg kann man auf das Gelände des damaligen Tempels hervorragend schauen. Und dazwischen befindet er sich. Auf der einen Seite der Ölberg, auf der anderen Seite der Blick auf den Tempel. Und der Tempel, das Haus des Vaters. Jesus hat es immer wieder auch deutlich gemacht, das ist das Haus meines Vaters. Das Haus seines Vaters, was besetzt ist letztlich von Religiösen zum ganz großen Teil, was missbraucht wird, was wirklich befleckt wurde von denen, die es ehren sollten. Aber ein Ort, mit dem Jesus sich natürlich ganz intensiv verbunden fühlt. Das sehen wir schon mit 12 Jahren. Was sagt er? Ich war doch im Haus meines Vaters. Wusstet ihr das nicht? Und ein Ort, an dem Jesus regelmäßig gelehrt hat. Intensiv. Natürlich. Natürlich hat er dort gelehrt. Es ist ja das Haus seines Vaters. Es ist der Mittelpunkt des Glaubenslebens Israel. Der zentrale Ort. Und genau dort geht der Sohn Gottes hin und lehrt, was Gottes Wille ist. Und klärt auch, was einfach nur tote Religion ist, was Lüge ist. Aber vor allem, was Gott will, wer er ist, was er plant. Er offenbart im und am Tempel immer wieder, was der Vater zu sagen hat durch ihn. Ja, und ungefähr dazwischen, da ist Gethsemane. Blick in die eine und die andere Richtung. Dann heißt es in Vers 36 von unserem Text, da kommt Jesus mit ihnen zu einem Grundstück, das Gethsemane genannt wird, und er spricht zu den Jüngern, setzt euch hier hin, während ich weggehe und dort bete. Was wir jetzt erleben, Jesus teilt die Jünger. Er teilt die Jünger, Verse 36b bis 37a. Judas ist bereit zum Verrat aufgebrochen. Lesen wir in Johannes 13. 11 sind noch da. Und von den übrigen 11 lässt er 8, der sogenannte weitere Kreis, 8 Jünger an einer Stelle im Garten Platz nehmen. Das haben wir gerade gehört. Er sagt, hier, setzt euch hier hin, ich gehe weiter. Den inneren Kreis, nämlich Johannes, Jakobus und Petrus, den nimmt er mit sich. Und dieser innere Kreis ist nicht das erste Mal innerer Kreis. Es ist nicht das erste Mal, dass er diese drei gesondert mitnimmt. Wir erinnern uns, dieser Kreis erlebt Jesu Verklärung, Matthäus 17. Das heißt, die sahen seine Herrlichkeit. Die haben Jesus gesehen, für eine kurz begrenzte Zeit haben sie Jesus gesehen, wie er wirklich ist. In seiner ganzen Schönheit, in seiner ganzen Reinheit. Sie haben eine Vorschau gesehen. Da hat er sie mit hingenommen. Auch das müssen wir uns mal klar machen, solche Dinge sind kein Zufall, sind garantiert keine spontane Entscheidung, sondern sind alles Teil des Planes für Jesu Dienst. Diese drei sollten das schon vorher sehen. Sie sind auch anwesend bei der Totenerweckung in Markus 5, 37 und dann den folgenden Versen lesen wir das. Die ganzen Bibelstellen habt ihr auch auf dem Handout angegeben. Also, sie waren bei der Totenerweckung mit dabei und haben erlebt Jesu Macht über Leben und Tod. Also einerseits seine Herrlichkeit geschaut, andererseits gesehen, er hat Macht über Leben und Tod. Und das unterscheidet ihn von allen anderen. Es unterscheidet ihn von jedem Rabbi, von jedem Gelehrten, von jedem selbsterklärten Heilsbringer, den es auch zur damaligen Zeit schon gab. Also, sie hatten nochmal einen anderen Einblick als die anderen 8. Und jetzt erleben sie Jesu tiefstes Leid. Das Leid, was jetzt schon in ihm beginnt, sie sind mit dabei. Jesus nimmt sie mit hinein. Die, die meine Herrlichkeit gesehen haben, die dürfen auch mein tiefstes Leid sehen. Die nehme ich ganz bewusst mit. Die gesehen haben, was für eine Macht ich habe, die sollen jetzt auch sehen, wie ich mich völlig ausliefere. Nämlich dem Plan des Vaters. Und es ist wirklich beeindruckend, dass Petrus immer noch dabei ist. Dass er ihn auch jetzt mitnimmt, als Teil von diesem Inner Circle, Inner Three in Carson, diese Truppe, die inneren drei. Warum ist denn der Petrus noch mit dabei? Wenn wir überlegen, seine vergangenen und zukünftigen Verfehlungen, wenn wir uns überlegen, was ist schon geschehen oder ist recht in den letzten Tagen, in der letzten Vergangenheit? Wenn wir uns überlegen, er wollte doch verhindern, dass Jesus diesen Weg geht. Und wohin nimmt ihn jetzt mit? In dem Moment, wo er wirklich in Anfechtung ist. Wir werden das gleich an seinem Gebet sehen. Da, wo er wirklich getroffen ist von dem Vorwissen, was kommen wird. Und er nimmt den Petrus mit? Er gesagt hat, das geschehe dir nur nicht. Und was antwortet Jesus ihm? Get behind me, Satan. Tritt hinter mich, Satan. Du redest menschlich und nicht, dass das göttlich ist. Er nimmt den Petrus mit, der so stimmig war, so unüberlegt war. Wir werden nachher auch noch die andere Seite von diesem Petrus betrachten. Aber der sagt, ich gehe mit dir in den Tod. Wir ziehen durch bis zum Schluss. Ob im Gefängnis oder Tod, ich bin bei dir. Und Jesus sagt, nein, nein. Du wirst es nicht mehr schaffen, zu mir zu stehen. Er ist derjenige, der in der Situation, wo er Jesus gewähren lassen sollte, das Schwert zieht. Werden wir auch noch sehen. Und den nimmt er mit. Er sondert ihn nicht aus. Er will ihn dabei haben. Und schon allein dieser Aspekt lehrt uns einiges darüber, wie der Herr auf die Seinen sieht. Denn wir sehen ja im Zusammenhang diese Verfehlungen, die schon waren und die auch noch kommen werden. Es ist dem Herrn ja nicht egal. Er nimmt das ernst. Es trifft ihn. Er korrigiert ihn. Er lässt nicht einfach fünf gerade sein. Das macht der Herr sowieso nicht. Aber er will diesen Petrus haben. Er will diesen komplizierten Typen Petrus haben. Und er arbeitet an ihm. Und er hält ihn nah bei sich. Und er weiß ja, was noch geschehen wird mit dem. Und trotzdem hat er ihn so lieb. Trotzdem bleibt er in diesem Inner Circle. Trotzdem soll er jetzt auch sein tiefstes Leid miterleben. Und wir müssen nochmal darauf hinweisen, das ist ja eindeutig eine Ungleichbehandlung. Wenn ich mir so eine Geschichte im gemeindlichen Zusammenhang vorstelle, also jetzt einfach nur, da werden ein paar mitgenommen und die anderen nicht. Das ist ja unfair. Das ist ja wirklich Ungleichbehandlung. Ich höre da schon potenziell die Proteste. Ist Jesus da unfair? Nein, das können wir sogar ohne Betrachtung der Tatsachen schon einmal klären. Nein, Jesus ist nicht unfair. Erste Feststellung. Und zweitens, warum ist das hier nicht, ja, zumindest nicht irgendwie komisch? Die acht sollen da jetzt sitzen bleiben und die anderen drei dürfen ihm so nahe sein. Also in dieser wirklich geistlich extrem herausfordernden und emotional sicher einmaligen Situation. Weil es sein Plan ist. Gleichmacherei ist kein geistliches Prinzip. Die Bibel macht klar, wir stehen alle in gleicher Weise vor Gott. Wir haben alle die gleiche Position und für alle gibt es den gleichen Weg zu Gott oder von Gott entfernt zu bleiben. Das ist für alle gleich. Aber Gott handelt nicht mit jedem Menschen in gleicher Art und Weise, sondern er hat unterschiedliche Pläne. Und da müssen wir das müssen wir im Blick haben, damit wir nicht Eifersucht entwickeln. Und sowas wie geistliche Eifersucht ist nicht so selten. Warum gibt Gott dem diese Gabe, die ich aber gerne hätte? Warum gebraucht Gott sie an dieser Stelle und nicht mich? Und warum gebraucht Gott mich hier und nicht da, wo ich mir das vorgestellt habe? Ihr Lieben, das gehört geradezu zum Alltag, dass solche Gedanken aufkeimen und im schlimmsten Falle sogar sich halten eine Zeit lang. Und da müssen wir aufpassen. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass es gar keinen Grund für Eifersucht gibt. Ja, Jesus nimmt nicht alle mit. Er nimmt diese drei mit, denn das ist sein Plan. Aber es bedeutet nicht, dass die anderen ihm weniger wert sind. Es bedeutet nicht, dass das die guten Jünger sind und die anderen sind die, naja, so ganz okay Jünger. Er hat sie alle lieb, aber er hat unterschiedliche Pläne mit ihnen. Und er gebraucht sie in unterschiedlicher Art und Weise. Und jetzt gebraucht er eben diese drei an dieser Stelle. Und wenn du dir ähnliche Fragen stellst, schau dir das an. Für alle Jünger hat er einen guten Plan. Und diese Unterscheidung hier ist keine Wertigkeit. Und letztlich kommen wir auf solche Ideen einmal durch unsere menschliche Natur und zum anderen auch durch politische Normalität, die wir immer mehr lernen, nämlich, dass es nur gut ist, wenn alle gleich gemacht sind. Und alle gleich gemacht sind, ist halt gar nichts mehr gut. Und wie wunderschön, dass unser Herr nicht solchen Prinzipien folgt. Aber sonst wäre er auch nicht unser Herr sicher. Was jetzt geschieht, ist etwas, was uns erschrecken sollte. Und das zieht sich jetzt durch weite Teile des weiteren Textes, und zwar von diesem Vortrag und auch vom nächsten Vortrag. Nämlich, das Grauen überfällt den Herrn aller Dinge. Das ist unser Punkt C auf dem Handout. Grauen überfällt den Herrn Jesus. Dieser Leidensweg, der jetzt hier ganz intensiv beginnt, wird innerlich und dann sehr bald auch äußerlich. Das ist nicht einfach nur ein historisches Dokument. sondern das ist ein Bericht, der uns aufzeigt, was unser Herr für uns getan hat, welchen Weg er für uns gegangen ist. Das zeigt uns auf, wenn wir darauf schauen, vor allem wer Jesus ist, wie er ist, was er will, und in der Reflexion dessen sehen wir auch, wer wir sind. Warum ist Jesus diesen Weg gegangen? Wie oft wird heute diese Frage gestellt und wie viel, ja, extrem fragwürdige theologische Strömungen stellen eben auch diese Frage. Muss es denn sein, dass Gott das nur so tun kann, so blutig und seinen Sohn opfert? Wir kennen diese ganze Diskussion aus der, ja, eigentlich gar nicht mehr Theologie, sondern Antitheologie. Warum? Aufgrund deines und meines bösen Herzens. Weil wir so kaputt und verdorben sind, von uns aus, das, was wir zu bringen haben, das ist hiermit gemeint, dass dieser Weg nötig war. Weil wir so sehr von uns aus Gott ignorieren und sogar aktiv verachten, von ihm weggehen, obwohl wir ihn erkennen, dass es ihn gibt. Obwohl wir genau das Gegenteil von dem tun, was Gott uns aufzeigt, was richtig ist. Darum ist Gottes Sohn diesen Weg gegangen, weil es nötig war. Es war nicht eine Option, sondern es war nötig, um Menschen wie dich und mich in den Himmel zu bringen. Dass Menschen wie du und ich Frieden mit Gott haben können. Darum. Und wenn wir jetzt sehen, wie der Herr hier leidet, und nochmal, das äußere Leid ist wirklich nur ein Teil dessen. Das innere und das geistliche Leid war ganz sicher weitaus größer, als jedes körperliche Leid sein kann. Wenn wir das sehen, dann sollten wir erzittern. Denn es zeigt zum einen unsere totale Verdorbenheit und zum anderen, wie groß Gottes Liebe ist. Gott hatte es nicht nötig. Er hatte es definitiv nicht nötig. Ohne diesen Weg wäre Gott nicht einsam gewesen, er hätte keinen Mangel gehabt, er hatte keine Not, warum er das getan hat. Er hat das getan, weil er es wollte. Und dieser Wille, das ist Liebe. Weil er dich und mich wollte, obwohl wir ihn so verachten, obwohl wir es, das müssen wir mal so sagen, nicht wert sind. Von uns aus. Und das sehen wir jetzt in den kommenden Abschnitten. Jesu Liebe zu dir und mir und wie groß dein und mein Verderben ist, was wir in unserem Leben etabliert haben. Wir hatten es von Anfang an und wir haben es sich entwickeln lassen, haben dieses Böse, dieses Gottverachtende gefüttert. Und das ist ganz egal, ob wir noch ein nettes religiöses Gewand hatten oder nicht. Das Ergebnis ist das Gleiche. Jesus graute sehr. Ich lese Vers 37. Und er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit sich und er fing an, betrübt zu werden und ihm graute sehr. Und er spricht zu ihnen: Meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Es graute ihm sehr. Bedeutet sowohl Angst haben, als auch in Unruhe sein. Bauer Ahlands schlüsselt das so auf. Also Angst und Unruhe zugleich. Können Sie das verstehen? Das ist keine einfach stille Angst, sondern das ist das, was in die Richtung geht, was bei uns in Panik gipfeln würde. Ganz unruhig, ganz nervös und tiefe, tiefe Angst. Und wenn ich jetzt keinen Zufluchtsort habe, wenn ich jetzt keine Aussicht habe, wie mag das hier ausgehen, dann werde ich wahnsinnig daran. Jesus wird als ganzer Mensch überfallen von der Angst, und zwar einmal vor dem äußeren Leid, was ihn erwartet, dieses wirklich krasse äußere Leid. Und das sehen wir dann dargestellt in Filmen wie zum Beispiel Passion Christi, aber da sehen wir halt eigentlich nur das äußere Leid. Das ist das Problem mit solchen Darstellungen. Aber natürlich hat er Angst davor. Aber auch Angst vor dem psychischen Leid der Demütigung. und vor dem geistlichen Leid, die Trennung vom Vater. Vater und Sohn sind vorher niemals getrennt und hinterher niemals getrennt. Das ist einmalig in der Weltgeschichte, in der Heilsgeschichte. Das ist völlig einmalig. Und es ist auch unvorstellbar, denn sie sind doch eins. Und das weiß er. Er weiß, welches Leid ihn erwartet. Wir hätten es nicht gewusst, was auf uns zukommt. Wir wären in einer diffusen Angst gewesen. Was mag da kommen? Werde ich wirklich festgenommen? Passiert es wirklich so? Was tun die mir an, wenn die mich erstmal haben? Für uns in der Situation jemand, der zu dieser Zeit verhaftet wird, wäre völlig anders als bei ihm, denn er weiß alles ganz genau. Und er weiß doch auch, wie das Ganze endet. Er weiß auch, wofür er das tut. Wir sehen, wie völlig ehrlich und schonungslos hier auch der biblische Bericht ist. Jesus wird eben nicht verklärt zu einem Helden, der nun mal keine Angst hat. Denn es ist doch Jesus. Jesus hat doch keine Angst. Warum sollte er auch? Nochmal, das sind doch gute Argumente. Er weiß zwar, welches Leid kommt, aber er weiß ja auch, wohin es führt. Er weiß doch, wie es ausgeht. Warum sollte er Angst haben? Weil er ein Mensch ist. Er ist ganz Gott, aber er ist auch ganz Mensch. Und auch das zeigt uns etwas auf, nämlich, dass auch wenn wir geistliche Gewissheit haben, wenn wir geistliche Erkenntnis haben, haben wir trotzdem in bestimmten Situationen Angst. Natürlich sind wir niemals in dieser Jesus-Situation, das müssen wir uns klar machen. Das ist ein einmaliger Weg. Aber wir dürfen hier lernen, natürlich haben wir auch Angst. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so erlebt. Ich habe oft seelsorgerliche Gespräche eben zu dieser Frage, wenn ich denn wirklich gläubig bin und wenn ich auch ein bisschen geistliche Reife geschenkt bekommen habe, wie kann es denn noch sein, dass ich so Angst habe, auch vor Dingen, die in der Zukunft kommen? Das war total ungeistlich. Oder Menschen, die wirklich in depressiven Phasen sind oder echte Depressionen entwickelt haben, sagen, es ist einfach Glaubensschwäche, weil sonst hätte ich doch sowas nicht. Und dann sehen wir, nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das gilt natürlich immer zu prüfen. Vielleicht fehlen dir auch entscheidende geistliche Wahrheiten, damit vielleicht auch deine Angst schwächer wird. Und du siehst, nein, das ist gar nicht so, diese Fehlbetrachtung, in der du dich jetzt festgebissen hast und die dich so fertig macht, die dich so mit Angst erfüllt. Das kann auch mal sein. Aber auch wenn ich geistlich verstehen darf, auch wenn ich Heiligen Geist habe, habe ich noch Angst in Situationen und bin ich niedergeschlagen und betrübt bis zum Tod, hören wir gleich. Und Jesus offenbart diesem inneren Kreis seine Not. Er spricht, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Und dann bleibt hier und wacht mit mir. Und wir finden hier zwei Anspielungen, nämlich einmal auf Psalm 42 und 43. Da heißt es in Versen 6 und 12 und 43, 5, habt ihr hier nochmal draufstehen, was betrübst du dich, meine Seele, und bist du unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Und die Antwort auf die gleiche Frage in Vers 12 ist, harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Und 43, 5, Antwort auf die gleiche Frage, also, was betrübst du dich, meine Seele, und bist du unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Das klingt doch ganz anders. Also, warum bist du so unruhig, Seele? Es gibt doch keinen Grund. Schau auf den Herrn. Dann brauchst du nicht mehr so betrübt zu sein. Ja, das ist geistlich absolut richtig. Aber was sagt Jesus hier? Wir finden nämlich noch eine zweite Anspielung, nämlich auf Jona 4, Vers 9. Wo Gott zu Jona spricht, ist es recht, dass du zornig bist wegen dem Rizinus? Wir erinnern uns an die Szene. Der mürrische Jona, dem es überhaupt nicht gefällt, dass Gott Gnade schenkt in Ninive. Und Gott erteilt ihm hier mit dem Rizinus drauf eine Lektion. Und was antwortet er? Ja, ich bin mit Recht zornig bis zum Tod. Und unser Herr sagt hier, ja, ich bin betrübt bis zum Tod. Und hier ist es angebracht, dass von Jona die Antwort, die war sicher trotzig ehrlich gegenüber Gott. Aber hier ist sie wirklich zutreffend. Er ist betrübt mit dem Wissen, was jetzt direkt vor ihm liegt. Was direkt vor ihm liegt. Und so sehen wir, wie diese beiden Texte hier in einem neuen Kontext zusammengesetzt werden von ihm. Und Jesus darf das. Jesus darf das. Denn er selbst hat dieses Wort eingegeben. Und er macht das auf, diesem inneren Kreis. Er macht ihn jetzt mal ganz besonders auf, wie sehr er leidet. Das, was man noch nicht sieht. Nur das ist Leid, das sieht man nicht. Vielleicht, weiß nicht, vielleicht war er blass im Gesicht oder so, aber wirklich das Leid konnte man ganz sicher nicht sehen. Und er bittet sie, einmal bei ihm zu bleiben, das A, und mit ihm zu wachen, das ist B. Hier bleiben und wachen. Auch das ist beachtlich. Der Schöpfer des Universums bittet drei fehlerhafte Menschen um Beistand und Treue. Auch da können wir sagen, er hat die doch nicht nötig. Ja, okay, haben wir geklärt, hat er nicht. Aber er möchte das. Er möchte das mit ihnen jetzt teilen. Bitte steht mir bei, sagt der Retter. Und wir sehen hier, der Herr gebraucht die Seinen in aller Ernsthaftigkeit und übergibt extrem große Verantwortung. Das ist jetzt die letzte Zeit, bevor er festgenommen wird, bevor er wirklich ausgeliefert ist, bevor er übergeben ist in die Hände derjenigen, die ihn töten werden. So, dann sagt er, und jetzt brauche ich eure Hilfe. Dient mir jetzt, und ich zeige euch auch wie. Und auch das ist natürlich eine einmalige Situation in diesem Gesamtbild. Das ist einmalig und das kommt so auch nicht wieder. Aber es lehrt uns einiges darüber, was es bedeutet, wenn unser Herr, der uns errettet hat, und zwar alleine aus seiner Kraft und nach seinem Willen, möchte, dass wir ihm dienen. Nochmal, Gott hat auch dich und mich nicht nötig im Dienst. So. Aber er will dich und mich im Dienst. Er will uns doch im Dienst. Was ist das für ein Vorrecht? Was für ein Vorrecht für diese drei? Was ist es für ein Vorrecht für uns, dass Gott, der niemandes bedarf, sagt, ich möchte, dass du an dieser oder jener Stelle mir dienst. Und ich gebe dir sogar die Kraft für den Dienst. Ich statte dich aus und ich trage dich durch und ich lasse dich wachsen in dem Dienst. Und ich schenke dir auch viel Freude sogar noch in diesem Dienst. Gut, hier war sehr begrenzte Freude in diesem Dienst, aber es war so ein wichtiger Dienst. Und das haben wir manchmal auch. Auch ein Dienst, der erstmal nicht Spaß macht, um so zu sagen. Erstmal nicht vergnügungssteuerpflichtig ist, wie Wolfgang das vielleicht sagen würde. Aber der wichtig ist, für den wir dankbar sein dürfen. Und wenn man jetzt überlegt, wo diene ich eigentlich in meiner Gemeinde oder in meinem geistlichen zu Hause und mit welcher Haltung mache ich das und mit welchem Blick mache ich das, dann lohnt es sich, darauf mal zu schauen, weil das in dieser Zuspitzung uns eine große Lektion nämlich erteilt. Wir sollten so dankbar sein, dass Gott sagt, ich möchte dich hier, bitte tu das für mich. Bitte sei hier treu, übernimm die Verantwortung für die Arbeit mit den Kindern. Übernimm die Verantwortung für organisatorische Fragen in meiner Gemeinde, die wichtig sind, damit mein Wort gehört werden kann, damit Gemeinschaft gepflegt werden kann, damit mein Evangelium weitergegeben werden kann. Ich möchte dich an dieser Stelle haben. Müssen wir aufpassen, dass wir nicht da reinrutschen, dass wir sehen wie eine Mitarbeit in einem Verein oder einer Initiative oder so. Wir dienen immer zuerst unserem Herrn selbst. Und immer erst in zweiter Linie den äußeren Umständen, den Geschwistern, den Gästen und so weiter. Das ist auch wichtig. Aber zuerst dienen wir immer unserem Herrn. Und er könnte alles selber machen, er könnte alles anders machen, aber er sagt, dich möchte ich haben. Für diese wichtige Aufgabe. Dich möchte ich haben in der Evangelisation, in der Mission, wie du etwas weitergibst, eine CD, ein Heft, ein Buch, mit Worten weitersagst, was Gottes Wille ist. Das ist ein riesengroßes Vorrecht. Und eine Sache müssen wir jetzt unbedingt noch klären, bevor wir gleich eine kleine Pause machen. Warum diese Angst betrübt bis zum Tod? Paulus sagt doch später, Tod, wo ist dein Stachel? Wo ist denn noch das Grauen des Todes für den Herrn selber? Das müssen wir uns noch einmal ganz kurz vor Augen führen. Was nach dem irdischen Ableben geschieht, das heißt Jesus ja auch. Und davor braucht er auch keine Furcht haben, davor hat er auch keine Angst. Und das haben wir mit ihm jetzt gemein. Wir brauchen vor dem, was nach dem Ableben geschieht, wenn wir Frieden mit Gott haben, wenn wir Gottes Kinder sind, wenn wir uns bekehren durften, brauchen wir keine Angst haben, was nach dem Tod ist. Und trotzdem haben wir Sorge oder auch Angst vor dem physischen Tod. Denn das Leid des Sterbens ist nicht aufgehoben. Aber es ist dieses begrenzte Leid. Das Sterben selbst kann schlimm sein. Wir hatten das Riesenvorrecht, dass mein Vater jetzt vor 3 Tagen ganz friedlich gehen durfte. Der war 5,5 Jahre Pflegefall, hat schrecklichste Zeiten erlebt. Aber es war ein Riesenvorrecht, dass er ganz, ganz friedlich letztlich wegschlummern durfte. Und man durfte sich noch verabschieden und soweit wir wissen, hat er keine Schmerzen. Riesenvorrecht. Aber ganz oft ist Tod eben anders. Ist Sterben ganz anders. Ist Sterben nämlich Leid und Schmerz und Angst und all das. Genau. Das ist nämlich normal für Sterben. Alles andere ist ein Geschenk, mit dem wir nicht rechnen dürfen. Sterben ist schrecklich. Aber was nach dem Sterben ist, ist für ein Gotteskind reine Freude. Deshalb dürfen wir auch zuversichtlich auf den Tod zugehen. Und das hat nur einen Grund, nämlich, dass Jesus zu dieser Zeit in Gethsemane war und gebetet hat, wie wir gleich sehen werden, und bereit war, diesen Weg zu gehen, trotz allen Vorwissens.